Guten Morgen miteinander. Ich möchte heute gerne weiterfahren im Titusbrief. Wir haben erst die Einleitung gesehen, die ersten vier Verse. Und heute möchte ich den ganzen Rest vom ersten Kapitel dran nehmen. Wir können sehr gut zwei Predigten daraus machen. Eine über die Ältesten und die andere über die Irrlehrer. Aber irgendwie habe ich gefunden, es ist gäbiger, wenn ich gerade beides miteinander nehme und das einander so gegenüberstelle. Was die Bibel hier sagt. Ich lese das gerade. Titus, Kapitel 1, Verse 5 bis 16. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Denen muss man den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihrem ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinnes willen. Einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt: Die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Ich denke, es ist in allen aufgefallen, dass der Text zu einer Zeit geschrieben wurde, wo man sich noch nicht so um Political Correctness gekümmert hat. Vielleicht gefällt er mir gerade darum auch noch relativ gut. Der Paulus redet klar und deutlich. Und er braucht Wörter, die wir heute auch nicht mehr unbedingt gerade so brauchen würden. Aber wenn man die Gegenüberstellung anschaut, dann muss ich sagen, das ist ganz verrückt, was einem da auffällt, oder? Ein Ältester sollte untadelig sein, Mann von einer Frau. Das heisst nicht, dass er muss eine Frau haben, aber wenn er verheiratet ist, soll es nur eine sein. Nicht aufsässige Kinder, es heisst offensichtlich nicht, dass er gläubige Kinder haben müsste, sondern treue, nicht aufsässig. Soll nicht eigenmächtig sein, nicht jähzornig, kein Trinker, nicht gewalttätig, nicht geldgierig, gastfreundlich, das Gute liebend. Und dann kommen noch so ein paar Wörter da: besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Das wäre so ein bisschen die Anforderungen an einen Ältesten. Und wenn man das alles zusammen liest, möchte man aber am liebsten gerade zurücktreten. Aber wenn wir jetzt die andere Seite anschauen, wie Irrlehrer qualifiziert werden, die seien widerspenstig, leere Schwätzer, bringen alles durcheinander, sie sind geldgierig, sie verbreiten ungehörige Lehren, manchmal auch einfach jüdische Legenden oder Gebote von Menschen. Aber sie sind fern von Wahrheit, von biblischer Wahrheit. Und ihre Gesinnung ist befleckt und sie verleugnen Gott. Dann müssen wir sagen, da geht es nicht um den berühmten kleinen, feinen Unterschied. Sondern das sind Welten hier. Das ist völlig etwas anderes, wie man da lebt. Und in diesem Sinn dürfte ich sagen, mal, ich bleibe noch ein bisschen Ältesten. Auch wenn alles gerade 100% super ist, aber mal, eigentlich ist das links unser Ziel. Und eigentlich ist es das Ziel von uns allen Christen, von den Gläubigen. Nicht nur von den Ältesten. Wir wollen doch so leben und Christus nachfolgen. Gewisse Punkte von denen machen uns keine Probleme und andere sind vielleicht ein bisschen schwieriger. Und das ist für jeden verschieden. Vor allem wird es deutlich, wenn man dann ein bisschen schaut, wie es die Bibel formuliert. Gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht. Wir haben da hier das Wort Gottes. Und da sagt der Paulus am Titus, das ist zuverlässig. Und wenn du jemanden als Ältesten einsetzen willst, weil das musst du noch machen, es gibt jetzt da Gemeinden auf Kreta und die haben keine Leitung, jetzt musst du Leiter einsetzen und das müssen Sennige sein, die sich an das zuverlässige Wort halten. Es ist eben zuverlässig. Meine Frau hat die Migros-Zeitung abonniert und dann hat sie mir gesagt, du, das musst du lesen, da. Dossier Glauben in der Nummer vor der Ostern. Was uns heilig ist. Hat Migros-Zeitung eine ganze Artikelserie gemacht, Leute befragt, was ist uns noch heilig jetzt um die Osterzeit? Der Erste, den sie befragt haben, der nennt sich Theolog und Atheist. Und für ihn ist das gar nicht unbedingt ein Widerspruch, er hätte das probiert zu erklären. Und die Zweite, die sie gefragt haben, die ist da drin, mit Namen erwähnt, ist eine junge Frau, etwa 30, hat eine Lehre gemacht und anschliessend plötzlich gefunden, jetzt mache ich noch ein Theologiestudium. Kommt aus einer freikirchlichen Familie. Und jetzt sagt sie, biblische Texte seien stellenweise gefärbt von Machtpolitik und daher im Kontext der Entstehungszeit zu lesen. Das faszinierendste Buch der Welt, das bezeichnet sie so, sie findet die Bibel das faszinierendste Buch der Welt, wortwörtlich zu nehmen und konservative Wertvorstellungen biblisch zu begründen, finde ich zweifelhaft. Ich bin für die Ehe für alle und wünsche mir die Gleichstellung der Geschlechter. Ehe für alle, das finde ich nicht so in der Bibel. Und sie sagt, die Bibel ist eben voll von ja, Sachen, die noch mit Machtpolitik damals zu tun hatten. Man muss halt im Kontext von der damaligen Zeit nehmen, aber wörtlich nehmen kann man sie nicht mehr. Schade, es tut mir leid. Auch um die Frau. Es müsste eigentlich eine sein, die sich an das zuverlässige Wort hält, wenn sie schon Theologie studieren. Warum? Damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Da ist die gesunde Lehre. Es sind eben nicht Menschengebot, gesunde Lehre. Oder jüdische Traditionen oder unsere irgendwelche Schweizer Traditionen. Sondern hier geht es darum, um das, was da drin steht. Und ein Ältester muss sich an das zuverlässige Wort halten. Denn, und jetzt sind wir bei den Irrlehrerinnen, es gibt viele Widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer. Wahrscheinlich meint er mit leeren Schwätzer nicht einfach solche, die nur ein bisschen drauf losplaudern, sondern vielleicht sogar auch gewisse Philosophen. Die reden zwar wahnsinnig gebildet. Und wenn man mit ihnen diskutiert, hat man fast kein Brot, oder? Die können ja im Boden reden. Aber eigentlich, wenn man es anschaut, ist es leer, was sie bringen. Und er sagt, gegen seine eigenen Landsleute, besonders die aus der Beschneidung, besonders die Juden sind so, die geben vor, Gott zu kennen. Aber mit dem Werk verlügen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Mit solchen Worten kämen wir heute schon fast ins Gefängnis. Der Paulus will warnen vor Irrlehrern. Er sagt, mit denen ist nichts zu spassen. die sind gefährlich. Die bringen euch durcheinander. Und dann seht ihr es plötzlich auch falsch. Ihr dürft euch von denen nicht verführen. Einer von ihnen hat sogar gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Und das ist vom Epimenides, wahrscheinlich betone ich dem seinen Namen ein bisschen falsch. Der hat im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt. Und der Paulus, der beim Gamaliel, bei einem der berühmtesten Gelehrten, studiert hat und selber ein ganz berühmter Gelehrter ist geworden, das ist ja klar, dass der die Literatur von damals studiert hat und ab und zu zitiert. Das macht er nicht nur hier, er macht es auch in der Apostelgeschichte, logisch, bei seiner Rede auf dem Areopag in Athen. Da hat er gebildete Griechen vor sich. Und jetzt redet er zu gebildeten Leuten und zitiert ihre Philosophen. Und er sagt, ich habe in euch im Tempel einen Altar gefunden, der steht drauf, dem unbekannten Gott. Ihr habt verschiedene Altäre für verschiedene Götter und ihr seid so religiös, dass ihr ja keinen vergessen wollt. Und im Fall, dass ihr einen vergessen hättet, habt ihr extra noch einen Altar gemacht für den unbekannten Gott. Von dem erzähle ich euch. Und eure Gelehrten sagen, in dem Gott, wo da irgendein Schöpfer muss ja sein, sonst gäbe es kein Leben. In ihm leben, weben und sind wir. Das ist ein Zitat. Und von dem Gott, der das Leben gegeben hat, von dem rede ich. Und dann hat er angefangen, von Christus zu reden, vom Tod, von der Auferstehung, und dann haben sie ihn niedergeschrien. Hör auf, wollt ihr es anders mal weiterhören? Aber nein, Auferstehung, nein. Geht nicht in die Köpfe von gebildeten Leuten hinein. Der Paulus hat jemanden zitiert. Was hier mehr erstaunt ist, dass er sagt, das Zeugnis ist wahr. Kreter sind meistens Lügner, faule Bäuche, böse Tiere. Warum sagt er so etwas? Eigentlich will er die nicht schlecht machen. Aber er will warnen. Und er sagt dem Titus quasi, Titus, pass auf. Wir gründen hier Gemeinden und stellen nachher Anforderungen an die Ältesten und an die Gläubigen und sind in einer total verrückten Welt. Da wird gelogen, da wird bös gehandelt, da sind einfach faul. Hey, in dieser Welt müssen wir uns bestätigen. Ist das heute auch noch so? Ist die Welt heute auch noch so? Es wird gelogen bis an Bach haben, oder? Ich habe hier das Topic, die letzte Nummer. Ich zitiere ein paar Sachen, die heute so leeres Geschwätz ist oder so. Immer an Ostern. Jedes Jahr könnt ihr drauf gehen. Wird entweder der Tod oder die Auferstehung von Jesus in Frage gestellt. Das mal von einem Mittelalterhistoriker Johannes Fried, der sagt, Jesus sei nicht gestorben, er sei nur ein Scheintod gewesen mit einer CO2-Narkose. Ich gehe nicht darauf ein, es wird hier medizinisch erklärt, das hat nichts mit unserem CO2 da zu tun. Aber man kann scheinbar mit gewissen Verletzungen plötzlich das CO2 nicht mehr abatmen und dann fällt man in eine tiefe Bewusstlosigkeit. Ärzte heute wissen, dass man dann irgendwo muss genau aufschneiden muss und schliesslich hat ja ein römischer Soldat mit dem Speer dort reingestochen und darum hat Jesus den überlebt. Was ich noch schön finde an diesen Theorien, die widersprechen sich gegenseitig gerade selber. Der sagt, er ist nicht gestorben, sondern nachher einfach wieder erwacht im Grab und ist dann rausgegangen, wenn er den Stein hat auf die Seite da, das lässt er mal links liegen, das könnte er auch nicht so erklären. Und vor 3 Jahren hat man gesagt, Jesus ist gestorben, wir haben seine Knochen in einem Ossarium gefunden, oder in so einem Steinpelter, wo man Knochen von Gestorbenen reinlegt. Also, ja, sie widersprechen sich selber, wir können uns Sorgen zu geben. Im Osten von den USA hat es das Mal über Ostern, das erste Mal, nein, an der Ostern eben, eine Zusammenkunft gegeben von, jetzt habt ihr gut, christlichen Hexen. Man hat dort den Prediger eingeladen, der wird auch namentlich erwähnt, kommt aus einer Pfingstbewegung und sagt, in dieser Pfingstbewegung habe ich die Gaben vom Heiligen Geist so gut gelernt kennen, dass ich einen vollständigen Eintritt ins Reich der Magie habe erlangt. Jetzt wird Magie und Heiliger Geist gleichgesetzt. Und am Ostersonntag gibt es dort eben in Massachusetts einen besonderen Gottesdienst, kraftvolles Wort, besonders für christliche Hexen. Wahnsinn! In dieser Welt leben wir, da sind wir gemeint. Darum müssen wir uns ja das Wort halten, genau darum, oder? Und in Österreich haben sie den Karfreitag abgeschafft. Also nicht der Karfreitag, aber einfach als Viertag. Aus einem ganz lustigen Grund, oder? Ja, es sei doch diskriminierend, wenn nur evangelische, methodistische und altkatholische Christen dann frei machen. Ja, wieso sagt man denn nicht einfach, heute alle frei machen? Das ist ja schliesslich eine Karfreitag. Nein, jetzt sagt man, es darf niemand frei machen, wir schaffen das ab als Viertag. Okay, in dieser Welt sind wir. Nachher so Homo-Ehen, eben Ehe für alle und so, und die noch segnen. Die Europäische Evangelische Allianz ist noch dagegen. Die weltweite evangelistisch-methodistische Kirche sind noch 53% dagegen. Aber die deutschen Methodisten haben jetzt gesagt, nein, da kann man nicht mehr dagegen sein, wir müssen Homo-Ehen segnen, wir tun uns da abkoppeln und machen das. Und in Berlin wird nächstes Jahr, 2020, der Grundstein gelegt für das House of One. Das Haus des Einen. Denn schliesslich gibt es ja nur ein Gott für Christen, für Juden, für Muslime. Es ist nur ein Gott. Und dann machen wir für die abrahamitischen Religionen eben das House of One. Und dann gibt es da drei Gebetsräume. Einen für Christen, einen für Juden, einen für Muslime. Und den zentralen Raum, wo sich die drei Religionen dann können begegnen und miteinander austauschen. Weil schliesslich haben wir ja den gleichen Gott. Wenn ich Koran lesen und die Bibel lesen, habe ich nicht das Gefühl, es sei der gleiche Gott. Und schauen, wir sind in einer Sättig verrückten Welt. Und darum müssen wir uns überlegen, was ist eigentlich noch die gesunde Lehre? Und darum redet der Paulus ein bisschen hart. Und er ist übrigens nicht der Einzige, der das macht. Jesus hat das auch gemacht. In Matthäus 23 sagt er über die Pharisäer, das sind Heuchler, blinde Führer, Narren und Blinde, überdünchte Gräber voller Unrat, aussen schön weiss, innen drin stinkt's, Schlangenbrut, Otterngezücht. Wow. Er hat auch gewarnt. Er hat gesagt, passet auf, die verführen, die sind gefährlich. Das könnt ihr nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen. Zweiter Punkt, habe ich mir plötzlich gesagt, ja gut, Kreter, okay. Über andere kann man gerne schimpfen, oder? Wie ist denn mit uns Schweizer? Wow, jetzt wird es schlimm. Wir reden Schweizer über Schweizer. Ich komme vielleicht auch noch aus einer Zeit, wo politisch nicht so korrekt war. Und wir haben einfach gelacht über solches Zeug. Die Urgauer haben lange Finger, oder? Hat man doch gesagt. Ja klar, niemand das Gefühl gehabt, sagt man etwas Böses. Man könnte auch das politisch korrekter sagen. Es sind sehr begabte Leute, die Zeug finden, die die anderen gar noch nicht verloren haben, oder? Tapizauer, die sind so klein, die können eine wahnsinnige Verlegenheit bringen, wenn man das Leiter vom Nachthafen wegnimmt. Und die Aargauer, wissen wir alle, die können einfach nicht Auto fahren. Wenn du eine Kolonne hast, der vorderste Aargauer, kannst du fast sicher sein. Basler, wäre fast gescheiter gar nichts zu sagen, aber Basler sind eigentlich noch freche Geben. Wisst ihr, was Basler über Zürcher sagen? Basler sagen über Zürcher, Zürcher sein, das ist kein Unglück. Nein, ist kein Unglück. Ist nur eine Schande. Und Berner, ja, da könntest du ja fast ein Kind bekommen, bis die nur endlich etwas auf ein bisschen vorgebröselt haben. Und bei den Freiburger sagt man, dass die meisten Vögel im Rückenflug über den Kanton fliegen, dass sie nicht in das Elend runterschauen müssen. Merken wir etwas? Sind wir Schweizer wirklich besser als Kreter? Jetzt wird es heiss, Entschuldigung. Wir sind gar nicht besser. Wir sind manchmal schadenfreudig oder lachen über andere. Ist ja noch nicht so schlimm. Ist klar, man könnte noch schlimmere Sachen erzählen, aber das lassen wir jetzt. Aber der Paulus kommt genau auf das zurück. Im Kapitel 3, Vers 3 sagt er, denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, haben gelogen oder sie Lügen aufgesessen, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, faule Bäuche, lebten in Bosheit und Neid, böse Tier, verhasst und einander hassend. Denn auch wir. Und plötzlich habe ich gemerkt, es ist wirklich nur Gnade, wenn man darf mit Jesus leben. Und wenn man andere Massstäbe anfängt, anwenden und denen will nacheifern. Und einer, den ich im Internet in einer Predigt gehört habe, hat gesagt, Es ist am Anfang Gnade, dass Gott uns überhaupt zieht. Dann ist es Gnade, wenn wir es erkennen dürfen. Und wenn wir dann mit Jesus leben, brauchen wir immer noch Tag für Tag Gnade. Weil selber schaffen wir es nie. Wirklich ganz korrekt sein. Perfekt sind wir nie. Aber wir wollen auf diesem Weg mit ihm gehen. Und das ist das Wichtige, dass wir an das immer wieder denken. Noch einmal zu dem, der Paulus stimmt ihm zu, und dann schreibt er aber auch gerade, warum. Aus diesem Grund weisen sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben. Und das ist mir auch ein Anliegen, dass wir gesund bleiben im Glauben. Wie schnell ist man verführt in dieser Welt? Die tut uns prägen, ob wir wollen oder nicht. Werbung prägt. Sonst würde niemand mehr Werbung machen. Aber auf Werbung fällt man rein manchmal. Der Henry Ford hat mal gesagt, Jeans, wenn du die Werbung abstellen für Geld zu sparen, dann kannst du gerade so gut deine Uhr abstellen, um Zeit zu sparen. Das bringt jemand gleich viel. Er hat gewusst, das beeinflusst uns. Was wir lesen, was wir hören, was wir sehen, das beeinflusst uns. Und wenn wir jetzt da sehen, dass nur noch 53% von einer evangelischen Kirche gegen Homo-Ehe sind, die anderen 47% sind aber dafür, dann merke ich, ja, das ist am Kippen, das kippt noch ganz. Und wenn wir als Christen bei dieser Aussage bleiben, nein, eine Ehe ist eigentlich etwas für einen Mann und eine Frau, dann stehen wir mittlerweile schon recht neben den Schuhen in dieser Welt. Und wegen dem werden wir noch angeklagt werden, wir tügen andere diskriminieren. Dass man uns diskriminiert, weil man so etwas nicht mehr dürft, anständig sagen. Von dem redet niemand. Aber ja. Und jetzt sagt er noch, aus diesem Grund weisen sie streng zurecht. Offenbar haben wir Menschen manchmal Zurechtweisung nötig. Wir müssen einander helfen auf dem Weg mit Gott. Wir brauchen einander. Auch ich brauche euch. Manchmal müssen wir wieder ein bisschen, früher hat man so gesagt, ins Enkel gestellt werden. Dass wir wieder ein bisschen wissen, was durchgeht. Dass wir wirklich das, was die Bibel sagt, anschauen, als das Wort, das zuverlässig ist. Und an dem wollen wir bleiben. Jesus verändert Leben. Und zwar ganz massiv. Wenn wir wieder geborene Christen sind, dann wollen wir nicht mehr Böses einfach ein bisschen schöner sagen. Politisch korrekt. Wir wollen eigentlich gar nicht Böses sagen. Wir wollen in Liebe miteinander umgehen. Das heisst nicht, dass man nicht mehr darf jemandem sagen, wenn er sieht, oh, der lebt aber jetzt da offensichtlich in einer Sünde. Mit dem müssten wir eigentlich reden. Wir sollten ihn darauf aufmerksam machen. Und man sollte das in Liebe können machen. In Matthäus 18, wo es um Gemeindezucht geht, heisst es immer, das Wichtigste ist, dass du mit dem, was du deinem Bruder sagst, ihn probierst, zurückzugewinnen. Um das geht es. Und das sollten wir können machen. Wir selber haben fast zu wenig Liebe dazu, aus uns selber raus. Und darum ist mir der Anfang da, als ich in der Einleitung war, das letzte Mal wieder so gross geworden, dass der Paulus sagt an Titus, mein echtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit dir von Gott, dem Vater. Das ist lustig, die Übersetzungen haben nur Gnade und Frieden. Da habe ich gedacht, jetzt schaue ich mal im Französischen. Jetzt gibt es Übersetzungen, da heisst es nur Gnade und Frieden und andere Gnade, Barmherzigkeit und Frieden. Dann habe ich noch zwei, drei in englischen Übersetzungen geschaut, genau das gleiche Problem. Manchmal zwei Wörter, manchmal drei. Jetzt kann ich nicht sagen, was ganz richtig ist. Aber es spielt keine Rolle. Wir brauchen Gnade und Frieden. Und in der Gnade ist Barmherzigkeit enthalten. Das ist klar. Wir haben es gebraucht von Gott her. Und wir brauchen es von Gott her immer wieder. Und unsere Brüder und Schwestern im Glauben brauchen es auch. Wir sollen einander mit Gnade und Barmherzig und im Frieden begegnen. Aber Jesus verändert das Leben. Das sind verschiedene Leben da. Ganz massiv. Jesus will das, was wir auf der linken Seite sehen. An dem sollen wir uns ausrichten. Das will er für uns und da will er uns herführen. Wie gesagt, mit einigen Punkten kein Problem, bei anderen für jeden etwas anderes. Müssen wir schauen und den Finger drauf haben. Wir wollen ja als Christen nicht mit Trunkenheit zu tun haben, aber es gibt ganz andere Süchte in der heutigen Welt. Wir sollten mit keiner Sucht zu tun haben. Ja, das kann uns von Gott wegziehen. Und darum, weil das so verschieden ist und weil nur Jesus selber uns so nachhaltig zum Guten kann verändern kann, und mit uns ist und uns auf dem Weg führen, dass wir das Gute lieb gewinnen, das Gute liebend, dass wir diesen Weg wirklich gehen wollen. Nicht aus Angst, nicht aus Gesetzlichkeit, sondern aus Liebe zu Gott. Darum werde ich jetzt eigentlich aufhören, selber Worte zu machen. Denn schliesslich geht es ja darum, dass wir das Irdische ein bisschen liessen lassen und uns aufs Himmlische ausrichten. Und der Paulus hat das da, 2-3 Briefe vorher, so wunderbar gemacht, dass ich das jetzt einfach daraus lesen will. Ich lese als Abschluss aus dem Kolosser 3. Und das finde ich ganz wunderschöne Verse, die da stehen. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt ihr auch das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch unbeschnitten sein, weder Barbar noch Skythe noch Knecht noch Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Wert ist der Friede Gottes leiten. Wunderschönen Abschluss, wie der Paulus das gegenüberstellt hier. Legen das Böse ab. Die haben ja sowieso der alte Mensch abgelegt. Der sollte am Kreuz sein. Der Neue angezogen, der Geist Gottes wohnt in euch jetzt. Lasst ihn wirken. Ja, wir wollen Gott wirken und uns immer wieder nach dem zuverlässigen Wort ausrichten. Ich will noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir das Wort dürfen haben, dass es uns so treu und gut überliefert ist worden, dass wir klare Übersetzungen haben, dass dein Wort uns heute noch berührt, unsere Herzen kann verändern kann, unser Leben verändert, weil wir deine Liebe erkennen und aus Liebe dir nachfolgen wollen. Danke von ganzem Herzen, dass du uns da drin kannst helfen und wir brauchen die Hilfe Tag für Tag. Aber deine Gnade, deine Barmherzigkeit und dein Friede hat uns aus dieser Welt herausgerissen, die so verdreht läuft. Und wir danken dir, dass wir in deinem Wort dürfen die Wahrheit erkennen. Tu uns auf diesem Weg leiten. Öffne uns die Augen über das, was du uns noch klar machen willst. Und danke, dass wir dir dürfen nachfolgen. Amen.